Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Hallo Matthias von Hellfeld.
Sei gegrüßt.
Ich übe noch. 1472, das Jahr, in dem Iwan sein schändlich Unwesen trieb. Okay, Thema heute, Iwan der Dritte. Ist das Iwan der Schreckliche?
Nein. Oh. Schade, ne?
Ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Und was ist das jetzt für ein Iwan?
Wir machen das mal demnächst. Du erinnerst dich daran, Willy Brandt wurde aufgefordert, ein Interview zu geben an Friedrich Nowotny. Er möge bitte nicht so lange reden. Und dann hat Willy Brandt anderthalb Minuten lang immer nur mit Ja und Nein geantwortet. Und hinterher war Fritz Nowotny völlig fertig.
Ja, das finde ich aber auch genau den richtigen Umgang. Ich habe immer, weißt du, das Erste, was ich im Interviewseminar gelernt habe damals, war, stell keine geschlossenen Fragen. Also keine Fragen, auf die man nur Ja oder Nein antworten kann.
Okay, also in diesem Fall kann ich auch sagen, nein, es ist nicht Iwan der Schreckliche. Das Ja allerdings stimmt. Und es handelt sich um eine Hochzeit, und zwar die Hochzeit des Großfürsten von Moskau, Iwan dem Dritten, mit der Nichte des letzten Kaisers von Byzanz, also dem heutigen Istanbul, dem früheren Konstantinopel und Byzanz. Mhm. Das alles war 1472 und es hat große Folgen gehabt. Und um die zu verstehen und um irgendwie mal so ein bisschen auch mitzukriegen, wie sehr Geschichte auch immer Politik und Gegenwart determiniert, blicken wir zurück in das Jahr 395 nach Christus, immerhin. In diesem schönen Jahr stellen die Römer fest, dass ihr riesiges Imperium Romanum allein von Rom aus nicht wirklich gut zu regieren ist, weil es einfach zu viele Probleme an den Grenzen gibt, weil es zu viel Verwaltungsaufwand bedarf. Das kann man nicht alles von Rom aus machen. Man hatte vorher schon einige, ich sag mal, Unterhauptstädte gegründet, im ganzen Reich verteilt, um da einfach, ich sag mal, so Unterhäuptlinge hinzusetzen, die also bestimmte Aufgaben, die eigentlich von Rom aus gemacht wurden, von dort machen. Und nun stellt man fest, auch das reicht nicht mehr. Wir müssen das gesamte Reich aufteilen. Und dieses Reich wurde aufgeteilt in Ost- und in Westrom. Mhm. Das westliche Rom wurde von Rom aus, man glaubt es kaum, regiert. Und das umfasste Spanien, Frankreich ungefähr so bis zum Rhein. Dann Teile der Türkei, natürlich Italien und alles das, was auf der afrikanischen Seite am Mittelmeer lagert, also die Maghreb-Staaten, also immer noch riesig. Und das wurde, wie gesagt, von Rom aus, regiert. Mhm. Und der östliche Teil von Konstantinopel, Kaiser Konstantin hat diese Stadt nach ihm benannt und das frühere Byzanz sozusagen umgebaut.
Hieß Ostrom damals eigentlich auch Ostrom oder nennen wir das heute nur so?
Nein, das ist das Oströmische Reich Ostrom, das ist schon richtig. Das umfasste die gesamte Türkei, die Staaten des Mittleren Ostens bis hin zur Levante, also Palästina damals und Syrien und so weiter, bis zum heutigen Libyen. Also sozusagen, da war dann der Schluss, Zusammenschluss sozusagen an der Kante zwischen Maghreb-Staaten und Libyen, also Ägypten und all diese, war alles sozusagen dann zusammen. Und diese beiden großen Metropolen, also Konstantinopel und Rom, waren dann die Zentren dieses alten Imperium Romanum. Und das bedeutete, dass man dieses Reich nun besser verteidigen konnte, weil es gab von allen Seiten Angriffe. Die Germanen kamen auf, die wollten also jedenfalls zu Teilen in dieses Römische Reich hinein, wollten es entweder selbst Teil von werden oder es irgendwie okkupieren. Das ist dann ja auch gelungen, 475. Geht nämlich das Weströmische Reich unter, als die Germanen in Rom einmarschieren und dort ein mittelmäßiger germanischer Soldat namens Odoaker sich zum italienischen König ausruft. Dann also sozusagen Westrom untergeht und es bleibt übrig das Oströmische Reich, das Byzantinische Reich und das eben bis 1453, als die Osmanen dort einmarschieren. So. Jetzt machen wir mal einen kurzen Break. Wir haben also gelernt, Ost- und Westrom, wir haben gelernt, dass natürlich die Nachfolgereiche des Weströmischen Reiches, also hier bei uns in Europa, Kontinentaleuropa, Nachfolgereiche hatten, die Merowinger kamen, dann kamen die Franken mit Karl dem Großen, dann kamen die Ottonen und die Sachsen mit Otto. Also es gab sozusagen große nachfolgende Imperien, die Kontinentaleuropa beherrscht haben und die es auch geprägt haben und die sich alle in der Nachfolge dieses Römischen Reiches gesehen haben. Und man kann einfach sagen, das Gesamte, also vor der Teilung, das ist das erste Römische Reich, das große Imperium Romanum, ungeteilt von Rom aus regiert. Und da gibt es, da haben wir auch schon mal, glaube ich, eine Sendung zu gemacht in der Bibel, ja, den Hinweis, wenn diese vier Weltreiche untergehen, dann
explizit hatten, aber das haben wir schon häufiger erwähnt zumindest. Ja.
Genau, dann würde die Welt untergehen und das vierte Weltreich ist eben das Weströmische Reich und Karl der Große hat deswegen sozusagen diese Last auf sich genommen und wurde eben nicht deutscher oder fränkischer Kaiser, sondern römischer. Weil damit sozusagen das Weströmische Reich weiterging und nicht, wie die Bibel dann prophezeite, als letztes Großreich unterging. Und damit war sozusagen das Erdenglück gerettet. Die Welt ist nicht untergegangen, wie wir mitbekommen haben. Und insofern war das erste Römische Reich sozusagen weitergetragen über den fränkischen König, also Karl den Großen und seine Nachfolger. Bleibt das Oströmische Reich. Und als das Weströmische Reich unterging 475 durch die Besetzung durch die Germanen, also faktisch nicht mehr da war, ideologisch von den anderen Nachfolgestaaten weitergetragen, aber faktisch war es untergegangen, hat man gesagt, das zweite Römische Reich oder das zweite Rom ist eigentlich Konstantinopel. Das war ja auch christlich, das müssen wir uns immer klar vor Augen halten. Es war christlich, aber es war orthodox christlich. Und diese Orthodoxie oder das andere Christensein hat 1054 zur Trennung der Papstkirche, also der lateinischen Kirche und der orthodoxen Kirche geführt. Schisma. Beide exkommunizieren sich und dieses
Kirchenschisma.
Gegenseitig. Der Patriarch exkommuniziert den Papst und der Papst den Patriarch.
Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir beide exkommuniziert. Wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus?
Ein bisschen wie im Sandkasten.
Ja.
Es versteht auch keiner so wirklich. Es geht um die Eucharistie, also das Abendmahl, was man da nun alles machen soll oder eben nicht. Und die zwei kriegen sich also derartig in die Wolle, dass das einfach nicht mehr geht. Und dann trennen sie sich. Und das ist bis zum heutigen Tage so. So, also ich wiederhole das nochmal, weil das wirklich auch ein bisschen schwer zu verstehen ist. Das faktisch ist das Weströmische Reich, das erste Rom, untergegangen 475. Ideologisch oder ideell oder religiös, theologisch, wie immer man das machen möchte, weitergetragen wird es von den Nachfolgereichen. Aber nur wegen Begründung aus der Bibel. Übrig bleibt das Oströmische Reich. Das wurde genannt das zweite Rom. Also da ist sozusagen das Zentrum der Christenheit ist dann eben in einem riesigen Reich, nämlich dem Oströmischen Reich sozusagen, wird das weitergetragen mit Konstantinopel als Mittelpunkt. Dort wird im Jahr 600 etwa die Hagia Sophia gebaut, als, ich sag mal, vergleichsweise großer Versammlungsort wie der Petersdom, der ja erst 1500 sowieso angefangen wurde zu bauen in der Form, die wir heute kennen.
Ich dachte, der wäre viel älter.
Nein, der erste ist zusammengebrochen. Der, okay. Der musste abgerissen werden, weil der wackelte. Und der wurde, also Luther gibt es nur deshalb oder vor allem deshalb, weil der damalige Papst, ich glaube Leo X., den Bau des Petersdoms in Auftrag gegeben hat und dafür Geld brauchte und deswegen die Geldsammler und die Leute, die also Ablass verkauften, vor den Toren der Kirche von Herrn Luther auftauchten und den Menschen erzählten, sie könnten Ablass kaufen, also Geld geben für einen Ablass für Sünden, die sie noch gar nicht begangen haben.
Sehr praktische Sache.
Zum Beispiel, genau. Also, wir bleiben jetzt mal kurz doch bei Konstantinopel und sagen, dort ist das Zentrum der Christenheit. Mittelpunkt ist die Hagia Sophia und da war sozusagen sichergestellt, dass das Christentum ein eigenes großes Reich hat, in dem also das wahre Christentum sozusagen mittels des Patriarchen von Konstantinopel weitergetragen wird. Der war auch wirklich ein mächtiger Mann, das war sowas wie ein Kaiser. Aha. Und der war sozusagen weltlich und geistlich zusammen. Also eine große, mächtige Geschichte und das hat ja auch noch sehr viel länger gehalten als das Weströmische Reich, nämlich bis 1453, sagen wir einfach mal ungefähr 100 Jahre, 1000 Jahre länger. In diesem Jahr erobern die Muslime unter Mehmed II. Konstantinopel und beenden das Byzantinische Reich und benennen die Stadt Konstantinopel um in Istanbul. Bis zum heutigen Tage.
Aha.
Das erste Merkwürdige ist, der Sultan Mehmed, der ja ein Muslim war, hat sich doch auch als Kaiser der Römer gefühlt und auch diesen Titel getragen. Und daran kann man sehen oder leiten manche Historiker ab, dass auch er von der Idee geprägt war und das auch geglaubt hat. Möglicherweise steht es auch irgendwo im Koran, das weiß ich jetzt gar nicht, dass also diese Reiche nicht untergehen dürfen. Andererseits kann es aber auch sein, dass er so eine Art Verbeugung machen wollte vor diesem riesigen Imperium Romanum, das natürlich für die Muslime auch bekannt war. Die wussten ja, dass das das gegeben hat, und insofern könnte das auch so sein. Jedenfalls wird eine Art Kontinuität aufgebaut. Mhm. Wir sind im Jahr 1453. Nun passiert Folgendes. Die Menschen, die in Konstantinopel wohnen, das sind orthodoxe Popen, Christen, Wissenschaftler, Forscher, Entdecker, Literaten von
gemischte Rang und so weiter.
Gemischte Tüte, aber sehr intellektuell. Okay. Und diese gemischte Tüte.
Eine gemischte Tüte bitte, aber nicht so viel Doofe.
Die entlädt sich einerseits in Europa, vor allem in Florenz, mhm, und befeuert dort die Aufklärung und die Renaissance. Also vieles von dem, was die Renaissance ausmacht, also auch die Wiederentdeckung der Antike, das heißt ja Wiedergeburt, ist auch dadurch zustande gekommen, dass eben die Historiker und die Schriftgelehrten aus Konstantinopel nach Florenz oder Venedig oder so geflohen sind und dort ihr Wissen sozusagen in diese Renaissance mit eingebracht haben, also den oströmischen Teil des alten Imperiums inklusive der Schriften, inklusive des griechischen Teils des Imperiums und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Teil gewesen. Und das Zweite, was wichtig war, sehr viele dieser Popen und der Christen wandern aus Richtung Russland und sehen in Russland, genauer gesagt in Moskau, einen Ort, wo sie einigermaßen sicher weiterhin ihre christliche Lehre verbreiten können und auch leben können. Und daraus entsteht etwas später dann die Idee, dass Moskau jetzt das dritte Rom ist. Also das erste Rom war Rom, das zweite Rom war Konstantinopel und das dritte Rom ist Moskau.
Weil sich einfach gedacht haben, so wir sind hier die Nomenklatura sozusagen.
Ja, wir sind die Bewahrer des wahren Christentums, vertrieben von den Muslimen aus Konstantinopel, geflüchtet nach Moskau, wo uns der Großfürst von Moskau, und jetzt kommen wir auf Ivan den Dritten, mit offenen Armen empfängt. Und sozusagen, um das so ein bisschen auch zusammenzukitten und zu sagen, wir stellen uns dieser Tradition, heiratet er die Nichte des letzten byzantinischen Kaisers. Er selber, also Ivan der Dritte, hat jetzt nicht gesagt, ich mache das, weil ich Moskau zum dritten Rom machen will. Das nicht. Aber die Tatsache sozusagen, dass es dort eine Verbindung gibt zwischen Moskau und Konstantinopel, also Istanbul heute, und der religiösen Vorstellung der orthodoxen Christenheit, das kannst du bis zum heutigen Tage sehen, weil der Patriarch von Moskau ist halt das Zentrum der Orthodoxie. Und jetzt kommen wir ich sag mal, auf den nächsten Wladimir. Der erste Wladimir, der das Taufbecken der Christen erreicht hat, war Wladimir der Große im Jahr 988.
Ja.
Der hieß Wladimir der Erste. Tatsächlich ist jetzt kein Scherz. Und unter Anspielung auf seinen Vornamen hat Wladimir Putin auch diesen Zusammenhang wieder ausgegraben und hat gesagt, es war nicht umsonst, dass Wladimir der Erste vor mehr als 1000 Jahren zum Christentum übergetreten ist, als Großfürst von Kiew im Übrigen noch, und eben von dort aus sozusagen die Orthodoxie über Russland gebracht hat. Und das wiederum wurde dann noch vertieft durch die Hochzeit, von der wir eben gesprochen haben, 1472. Und damit ist klar, dass das, was heute stattfindet, also Putins Kampf gegen die Ukraine, auch ein Kampf um die Vorherrschaft in der Orthodoxie ist, weil nämlich merkwürdigerweise ist die Orthodoxie oder die orthodoxe Kirche in Moskau voll hinter dem Mann. Also die sagen,
das ist ja nicht auszuhalten, was dieser,
das ist abartig,
was
dieser gerade
Patriarch Kirill heißt er, glaube ich, was genau, der für Zeug labert, das ist
also
das Faschismus, also, was der erzählt, das ist echt krass. Ja,
ja, der Kirill sagt, er nennt den, sag ich mal, den Überfall der Russen auf die Ukraine ein sich vollziehendes Ereignis. Und da gibt es noch den Patriarch in Kiew. Ja, daraus, da komme ich gleich drauf. Der sagt, das ist ein Bruderkrieg, das muss jetzt auf der Stelle aufhören. Mhm. In Moskau, am Vorabend der Invasion, wird also die Armee mit Kühnheit, Mut und Opferbereitschaft gelobt, genauso wie der Präsident. Und was ich wirklich widerwärtig finde, der Patriarch von Moskau hat gesagt, dieser Kirill, Nächstenliebe, dieser Kriegsdienst sei Nächstenliebe nach dem Evangelium. Also da muss ich wirklich sagen, da hört's dann echt auf. Und der Metropolit von Kiew, also sein Amtsbruder sozusagen, der sagt, das sei die Wiederholung der Sünde von Kain, der aus Neid seinen Bruder Abel erschlagen habe. Und das wiederum wird jetzt von den Russen als Propaganda aufgenommen und als Dienst am Kriegsverbrecher Selenskyj bezeichnet. Das ist jetzt nur sozusagen ein kleiner Schlenker auf heute. Was für mich wichtig ist bei dieser Geschichte, deswegen haben wir das auch sozusagen als Sendung gemacht. Es gibt einen religiösen oder einen merkwürdigen Hintergrund zu diesem Krieg, der eben in dieser Idee begründet ist, dass das orthodoxe Christentum zusammengeführt werden muss. Denn es gibt seit ungefähr 3 oder 4 Jahren auch eine eigenständige ukrainisch-orthodoxe Landeskirche.
Ja.
Die ist tatsächlich 2019, sehe ich hier gerade, gegründet worden mit einer großen Zeremonie beim Patriarchen von Istanbul. Wichtig, weil der Patriarch von Istanbul letztendlich der Nachfolger sozusagen der Orthodoxie aus Byzanz ist, der Nachfolger. Ja, also vergleichbar mit dem Papst, der Nachfolger von Petrus ist.
Aber könnte dann nicht der Patriarch von Konstantinopel den anderen beiden eins auf die Finger kloppen, weil?
Ja, das ist die Frage. Also es ist die Frage, weil die orthodoxe Kirche in der Ukraine, die ist auch gespalten. Es gibt einmal die orthodoxe Kirche der Ukraine und es gibt die ukrainisch-orthodoxe Kirche mit dem alles verratenden Zusatz Moskauer Patriarchats. Ja, also die eigentliche orthodoxe Kirche, die ist weltoffen und für die Menschenrechte und Umweltbewusstsein. Die andere, die ist eben an Moskau gebunden und sie bekommt natürlich den Hass der Ukrainer zu spüren, jetzt gerade in diesen Tagen. Und es gibt auch tatsächlich eine interne Debatte, ob man sich von Moskau möglicherweise loslösen sollte.
Okay.
Aber dadurch, dass eben wir diese lange Tradition haben und der Putin ist ja auch ein großer Historiker, hat er das jetzt sozusagen ausgegraben und hat gesagt, das ist ja gar nicht so schlecht, dann kann ich ja diesen Krieg auch so ein bisschen damit begründen, dass wir die Kirche wieder zusammenführen müssen, weil diese Ukrainer, der ist ja nicht nur kein eigener Staat.
Ja, sie sind auch noch gottlos.
Sie dürfen auch keine eigene Kirche haben, weil das gibt ja nur eine orthodoxe Kirche und die sitzt in Moskau. Das ist schon wirklich merkwürdig. Also ich hatte nicht gedacht, dass dieser religiöse Aspekt, also über die Namensgleichheit hinaus, ja, wie soll ich sagen, wirklich Bedeutung hat. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass in dem Kopf von Putin irgendwie so etwas vorgeht wie Wladimir der Erste hat sich 988 zum Christentum bekannt und Wladimir der Zweite, nämlich ich, führe jetzt die orthodoxe Christenheit unter Moskauer Herrschaft wieder zusammen.
Das kann doch überhaupt nicht sein. Also so bescheuert kann doch keiner sein.
Ja, bitte, Holger.
Ja, stimmt.
Das Ganze ist bescheuert.
Ja, stimmt.
Was willst du mit einem Land, das du gerade kaputt machst? Ich meine, was soll der Quatsch? Der Donbass, den kann er jetzt geschenkt haben. Das ist doch alles nur noch ein Haufen Schutt.
Ah ja, Wahnsinn, ey.
Was soll das?
Ja,
das gibt überhaupt keinen Grund. Das ist einfach nur Quatsch. Ja, und Verbrechen. Aber es tut mir leid. Es gibt, du musst so ein bisschen verstehen, was denkt der Feind. Also du musst ein bisschen versuchen.
Naja, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was ist die Strategie des Feindes? Also im Moment sehen wir ja Taktik. Und also was Russland ja seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, versucht, und zwar richtig aktiv und massiv, ist die Destabilisierung der, ich sag mal, westlichen Ordnung, also unseres Wertesystems. Ja. Und in diese Strategie passt das, was Russland in der Ukraine macht, wiederum sehr gut rein. Weil wenn die das lang genug durchhalten, dann wird der Westen sich spalten.
Nein, der wird sich nicht spalten, aber die Demokratien werden autokratisch.
Oder so, ja.
Ja, das ist ja auch das Ziel. Am liebsten wäre denn ja eine autokratische Welt, wo man mit irgendwelchen Gestalten verhandeln kann. So kleine Kim Jong-uns und Xi Pings und solche Typen, die dann einfach alleine selbstherrlich irgendwas entscheiden können, möglichst keine Parlamente mehr haben.
Vor allen Dingen kleine Staaten, also kleine Einheiten, mit denen du verhandelst, weil die EU ist einfach ein zu dickes Dickschiff. Ja. Wenn die EU es schafft, mit einer Stimme zu sprechen, dann dagegen kommt noch nicht mal China wahrscheinlich richtig an oder höchstens China. Aber es geht ja tatsächlich darum, das auseinander zu dividieren. Also zu sagen, darauf zu hoffen, dass wir, ne, also hätten wir dieses Energieembargo, also wir müssen sagen, wir nehmen Anfang April 2022 auf. Das heißt, wenn diese Sendung erscheint, haben die Ereignisse das möglicherweise schon überholt. Aber angenommen, wir hätten ein solches Energieembargo, und Putin, also die die russische, das System Putin, wie man es immer so schön nennt, also diese 6000 Leute, die da im Grunde den ganzen Laden am Laufen halten, wenn man so will, denen ist ja vollkommen Schnurz, wie es der Bevölkerung geht. Denen ist das Leben egal, auch das Leben der eigenen Leute. Das heißt, die würden das im Zweifelsfall einfach so lange durchhalten, bis bei uns die Spaziergänger wieder unterwegs sind und sagen, wir wollen, dass die Sanktionen aufgehoben werden, wir wollen wieder billigen Sprit.
Ja,
das könnte ich mir vorstellen. Könnte
ja, das ist ja das,
wovor Habeck halt auch die egal, ganze
Zeit warnt.
Ja, ja, und dann ist es halt auch egal, ob du da ein Land einfach in Schutt und Asche legst oder nicht. Dann ist das ist dann einfach nur ein Mittel zum Zweck.
So ein Schnurz. Aber das ist ja genau das Dilemma, und deswegen ist dieses, wir müssen jetzt den Gashahn zudrehen, ein sehr kurz gesprungenes Argument. Ich verstehe das natürlich auch, und das versteht jeder, und das ist auch, was der Herr Melnik erzählt, das ist auch immer alles prima. Der geht mir zwar mittlerweile auf den Geist, aber
der darf das, komm.
Ja, er darf das, genau. Ich kann das schon verstehen, warum er das tut, aber es ist natürlich trotzdem nicht alles richtig.
Ja, aber ist so.
Ja, genau. Und also eben ein Punkt ist, was nützt es uns, wenn wir hier sozusagen unsere eigene Stabilität draufgeben? Wir müssen das sehr dosiert tun, finde ich jedenfalls. Und von mir aus können wir ruhig das Gas abstellen, aber wir müssen halt sicherstellen, dass wir dann genau das nicht haben, von dem du gerade gesprochen hast. Wenn das dann dabei rauskommt, dann sind wir kein Konterpart mehr zu diesem Wahnsinn. Der natürlich geht es nicht nur um die Ukraine. Ich habe das rumgeschickt bei Facebook, da kann man es nachlesen. Das gibt ein Interview, das ist übersetzt worden. Es hat einen Berater von Putin gegeben, den Namen habe ich natürlich wieder vergessen.
Ach, dieser Glatzkopf.
So ein Glatzkopf, genau, mit grüner Fliege oder sowas.
Im Economist war das, glaube ich, ne, das Interview.
Irgendwie sowas. Jedenfalls hat es jemand übersetzt, und das ist wirklich ein Interview, das müsste man sich mal, sollte man sich durchlesen, weil da wird sehr schön aufgeblättert, worum es letztendlich geht. Und das ist tatsächlich eine neue Weltordnung. Und wenn wir jetzt mal alles, was passiert ist in der Ukraine, weglassen, ja, und sagen,
Sergei Karaganov, Kreml, einer der Ideengeber für die Ukraine-Invasion. Der Tagesspiegel hat es übersetzt. Ah ja, das ist
genau schön. Der Tagesspiegel.
Weil ich hatte das noch im irgendwo anders
auf
Englisch mal gesehen. Ja, es ist hinter der Paywall, aber ich tue es trotzdem mal in die Shownotes zur Sendung, dann haben die Leute was davon.
Also du kannst es bei mir, also ich kann es dir auch ohne Paywall geben.
ich komme hinter die Paywall, aber die Hörerschaft nicht notwendigerweise.
Doch, ich kann es ihnen ja geben.
Okay.
Das machen wir gleich, hängen wir das dran.
Jo.
Also wir lassen das jetzt, wir tun so, als hätte es den Krieg nicht gegeben. Wir sind auch mit Georgien und Tschetschenien, es hat alles nicht stattgefunden. Wir sagen einfach nur, wir nehmen die Weltordnung, wie sie nach 1991 aufgebaut wurde, und stellen fest, und das ist korrekt, die Amerikaner haben einen ihnen nicht zustehenden überproportionalen Einfluss in dieser Weltordnung, und sie sind natürlich in vielen Punkten die Bestimmer, würde man sagen können. Und das ist beim Irakkrieg so gewesen, das ist in vielen Dingen so gewesen, die George Bush Junior gemacht hat, aber auch Barack Obama. Und man kann durchaus sagen, dass es ein nicht besonders gutes Gleichgewicht auf der Welt ist, wenn die Amerikaner sozusagen über die NATO und die Europäische Union, wo sie ja großen Einfluss haben und als starke Wirtschaftsmacht, im Prinzip bestimmen, was hier los ist. Unter Donald Trump wurde das aufgelöst, oder es wurde versucht aufzulösen von ihm. Das hat bei uns nackte Panik ausgelöst, weil wir das einfach nicht auf dem Schirm hatten, dass es doch vielleicht auch möglich sein müsste, sich ohne Amerika aufzustellen.
Weil wir das strategische Denken verlernt haben, ja.
Genau. So, weil wir eben uns immer sicher fühlten in der großen Schale des großen Bruders, und so. Die Russen waren da nie bei. Die Russen waren nie sozusagen in der beschützenden Atmosphäre der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern sie waren immer on the opposite. Sie waren immer woanders. So, und da kann man schon sagen, aus der Sicht der Russen oder aus der Sicht Putins, dass diese Weltordnung ungerecht ist. Weil sie
die
Bedürfnisse und die Anforderungen der Russen und auch der Chinesen nicht berücksichtigt, beziehungsweise sie negiert.
Ja, kann man machen, ist aber natürlich komplett geheuchelt, ne?
Muss man.
Die haben halt alle ihre Häuser im Westen,
ja? Ja, ist
und
schon
sobald
klar.
Irgendeiner von denen Geld hat, will er ein westliches Leben leben und so.
Ist schon klar. Also, das ist auch ihre Töchter und ihre Kinder sind alle aus schweizerischen Internaten. Ist schon klar. Ich wollte nur sagen, das ist die Begründung, und wenn man uns jetzt einfach mal weglässt von all diesen weiteren Informationen, die wir so haben, dann kann man sagen, ja, warum ist eigentlich diese Weltordnung so Amerika-zentriert? Warum darf der George Bush, obwohl alle sagen, dass es nicht Saddam Hussein gewesen ist, im Irak einfallen und den Mann töten oder das Land verwüsten? Warum sagt da keiner nein?
Ja.
Weil es eben niemanden gibt, der das verhindern kann. Das ist die Antwort. Sonst hätten sie es ja gemacht. Die Franzosen waren dagegen, die Deutschen waren dagegen. Die haben aber beide keine Chance gehabt. Die haben gesagt, okay, dann läuft er halt ein. Dann zerschießt er den Mittleren Osten und richtet ein Chaos an bis zum heutigen Tage. Der George Bush sitzt feist auf in seinen verschiedenen riesigen Häusern und sagt, kein Problem, Leute, alles bestens. Ja. Mhm. Und da finde ich, ehrlich gesagt, kann man mal drüber nachdenken und sagen, ist das wirklich so?
Ja, das ist tatsächlich, ist das ein Problem. Also der gehört ja, natürlich,
das kann man ändern.
Der gehört natürlich zumindest mal in Den Haag. Der Strafgerichtshof sollte zumindest mal ermitteln. Kann er aber nicht, weil die USA nicht dran teilnehmen.
Ne?
Der sollte deswegen halt genau
die Russen auch nicht. Die genau, Russen machen das auch
genau,
nicht.
Genau. So, das ist halt ein Riesenproblem. Und da könnten die USA gerade bei diesem Ukraine-Ding jetzt oder bei dem Russland-Problem, was die Welt jetzt gerade hat, könnten die USA ein riesiges Zeichen setzen und sagen, okay, wir machen es nicht rückwirkend, aber ab sofort erkennen wir den Internationalen Strafgerichtshof an. Das fände ich mal ganz spannend.
Ja, aber das nützt ja jetzt nichts.
Damit würden aber Russland und China noch ein bisschen weiter ihr Gesicht verlieren. Nicht, dass
das tun sie sowieso. Aber verstehst du, was ich sagen will? Ich hasse das, was passiert ist. Das ist klar. Da gibt es keine Diskussion. Aber was dahinter steckt, dieser Minderwertigkeitskomplex, die Amerikaner haben es hingekriegt, sozusagen die Welt sich minderwertig fühlen zu lassen, weil sie unentwegt an erster Stelle sind und waren. Wenn du in Amerika aufs Land gehst, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Das ist Ackerbau und Viehzucht. Das ist ein völlig zurückgebliebenes Teil, ja, wo du Schlaglöcher hast, wo offene Kabel über die Straße laufen oder an komischen Ästen hängen, womit die Stromversorgung gesichert wird. So, und wenn du nach Russland gehst, dann bist du aus den großen Städten raus und stehst vor dem großen Nix.
Da ist nicht mal Asphalt.
Alles Scheiße. So, weil der das Geld, was er verdient hat, eben in die Rüstung gestopft hat, weil er diesen Unterschied, also ich spreche jetzt pro Putin als Versteher sozusagen, man möge das nicht missverstehen, weil er dieses Ungleichgewicht, von dem wir uns gerade hier, mit dem wir uns gerade beschäftigen, sozusagen aufheben wollte. Und dazu ist er der Meinung, braucht er ein starkes Militär. Das kommt aus seiner Geschichte heraus. Als KGB-Affe bist du sowieso immer auf diesem Trip. Punkt. So. Also er hat sein Land ausgeplündert, er hat die Bodenschätze verkauft an uns, wir haben viel Geld dafür bezahlt, er ist reich geworden, hat er ins Militär gesteckt und auf seine von mir aus 6.000 Fuzzis, die da das Land am Laufen halten. Die sind alle reich und haben dicke Yachten. Wenn ich mir die Yachten von diesen Typen ansehe, wo zwei Hubschrauber gleichzeitig drauf landen können, dann denke ich mir so mal, habt ihr eigentlich alle einen Knall? Was soll das?
Ja,
ist doch irre. Und kein Mensch braucht so einen Scheiß, aber die kaufen sich davon gleich drei.
Genau.
Der Abramowitsch, dieser Pfeife da, ja?
Unglaublich.
Also, egal, wir regen uns da nicht drüber auf.
Wie sind wir jetzt überhaupt hier hingekommen? Das ist doch. Kannst du heutzutage über nichts in Osteuropa mehr reden, ohne dass du bei Russland landest.
Nein, weil das, worüber die Sendung geht, ist genau der Hintergrund für das, was wir jetzt gerade besprechen. Das ist der Auslöser. Für diesen, und das ist das eigentlich Entscheidende, das ist ein Land voller Minderwertigkeitskomplexe. Die sind einfach der Meinung, wir hätten nichts anderes im Kopf, als sie zu vernichten. Ich frage mich immer, wer ihnen das erzählt und warum wir das machen sollten.
Die 6.000 Leute, die sich am Rest der Bevölkerung bereichern. Also ist ja nicht so, dass Russland ein armes Land sein muss, insbesondere bei den Energiepreisen der letzten Jahrzehnte. Ist ja jetzt nicht wie bei Gorbatschow, wo das Barrel Öl dann auf $10 gefallen ist und Russland nichts mehr eingenommen hat.
Aber das wird es wieder tun, wenn mein Freund Robert Habeck das Land endlich mit Windrädern vollgeknallt hat.
Ich glaube nicht, dass unser Erdölverbrauch so groß ist, aber ja.
Nein, aber dann naja, also ich das denke nee, ich
das,
aber schon.
Das Barrel wird davon nicht billiger, das meine ich.
Ja, wenn wir keinen Sprit mehr brauchen, dann aber schon. Was meinst du, was das bedeutet, wenn das so Länder wie Saudi-Arabien, wenn die auf einmal auf grüne Technologie umstellen und einfach nichts mehr fördern, weil es nicht mehr gebraucht wird, dann ist das ein Auslaufmodell.
Ja klar, aber das müsste...
Die können sich in Russland ausrechnen, wann sie verarmt sind.
Das ist sicherlich möglich, ja. Also zumindest, wenn du so eine weltweite Energiewende annimmst und nicht annimmst, dass Indien weiterhin sehr viel Öl kaufen wird, China weiterhin sehr viel Öl kaufen wird. Öl ist ja ein Weltmarkt, da macht dann Deutschland so viel am Preis wiederum nicht aus. Ne?
Aber die EU. Und
das wäre nochmal ein anderer Schnack, ja.
Ja, und auch Amerika, das ist doch klar, die machen das da genauso. Also wir werden sowieso, der große Arsch kommt irgendwann und scheißt hier alles zu in Form eines Klimawandelproblems, das wir jetzt, das haben wir ja gar nicht mehr. Also Klimawandel ist ja im Moment irgendwie weg.
Ist. Auf magische Weise hat Wladimir Putin den weggezaubert.
Ja, genau. Und wir warten alle auf Donald Trump, der dann das alles nochmal wegzaubert und dann sind wir alle tot, weil es hier so heiß ist. Also, wir kommen jetzt wieder zur Realität zurück. Ich wollte nur sagen, dass man sich über die Hochzeit eines Großfürsten 1472 unterhält, hat den Zusammenhang, dass Wladimir Putin
einen guten Grund hat, den Schwachsinn, den er veranstaltet, auf dieser Grundlage zu veranstalten.
In Anführungsstrichen zu begründen. Ganz genau so ist es. Und das hat er wirklich gemacht mit dieser großen Rede, von der immer gesprochen wird, die ja mit dem Satz beginnt, vor 10 Jahren haben sie uns nicht zugehört, jetzt hören sie uns zu. Und das haben wir auch in der Tat gemacht. Wir haben auch schon vor 10 Jahren zugehört. Wir haben es aber falsch verstanden. Und wir hätten halt damals schon sagen sollen, das geht so nicht. Und wir hätten damals schon einen Verhandlungskompromiss erzielen müssen, der natürlich Russland einschließt. Selbstverständlich muss Russland in eine Weltsicherheitsordnung eingebunden werden, genauso wie China. Das ist doch alles andere, ist doch Käse und funktioniert überhaupt nicht. Und dass Donald Trump und auch vorher schon Barack Obama die Abrüstungsverträge nicht verlängert, das ist eine Katastrophe. Weil die Russen dann gesagt haben, gut, dann verlängern wir es halt auch nicht, halten wir uns nicht mehr dran, fertig, ganz einfach. Und jetzt haben wir den Salat, es ist eine völlig vertragslose Situation, ja, in der die
Russland hält sich doch sowieso nicht an Verträge, also ja, das haben wir jetzt gesehen. Also
das haben halt wir jetzt gesehen, gewesen, aber ne?
Also vielleicht haben die das schon vorausgesehen.
Das Gleiche ist, wir werden auch jetzt erleben, Russland macht immer, was es will, genauso wie Amerika, weil sie immer dann, wenn es ihnen gefällt, ein Veto im Weltsicherheitsrat einlegen. Ja. Das müssen wir auch ändern. Das wird so nicht gehen. Das heißt, wir brauchen eine komplett neue UNO. Austarierung der Weltordnung. Wir brauchen eine Friedensweltordnung, die alle Bereiche berücksichtigt und die auch alle Landesinteressen berücksichtigt. Allerdings wird das nur gehen, wenn Wladimir Putin diesen Krieg verliert.
Ja, und zwar mit Pauken und Trompeten.
Er muss weg, das hilft nicht. Also heute geht's durch die, also heute ist der 7. April. Es soll ein riesiger Kessel gebaut werden, um Luhansk und, also um den Donbass, der aber weit größer ist und weit ins Landesinnere der Ukraine geht, um sozusagen das Ding kaputt zu machen und einfach dann von der Ukraine abzuschneiden.
Ja.
Und, auch da frage ich mich, du willst etwas haben, und machst es kaputt. Also das ist, ich verstehe es nicht.
Gestörte. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 9. Mai 2022.
Wer redet, ist nicht tot.